Es gibt so bestimmte Themen, wichtige Lebensfragen, die wir lieber meiden, weil sie unangenehm sind und uns im Augenblick vielleicht auch noch gar nicht so direkt betreffen. Herzlich willkommen bei Radio Horeb in der Lebenshilfe, heute mit so einem Thema. Zu Hause leben bis ins hohe Alter, dank Unterstützung von pflegenden Angehörigen. Mein Name ist Anjuta Engert, ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Früher oder später werden wir aber unausweichlich mit der Frage konfrontiert, wie wir damit umgehen, wenn Eltern oder Ehepartner, Geschwister oder weitere Angehörige durch Alter, Krankheit oder auch mitten im Leben durch einen plötzlichen Unfall pflegebedürftig werden. Dann tauchen Fragen über Fragen auf, was nun alles zu regeln ist und was für eine Lösung überhaupt gefunden werden kann. Denn eines ist wohl sicher: Jeder möchte lieber in seinem vertrauten Umfeld bleiben oder gar im Kreis der Familie, soweit überhaupt vorhanden, alt bzw. gepflegt werden, anstatt in ein Pflegeheim abgeschoben zu werden, mag es im Einzelfall auch noch so gut sein. Aber geht das überhaupt in einer Gesellschaft, die zunehmend individualisiert, auch anonymisiert ist, auf Selbstständigkeit aus ist und wo Familienzusammenhalt eher gesprengt und dem Prinzip von Arbeitsmarkt und wirtschaftlicher Effizienz untergeordnet wird? Wer pflegt all die älteren Menschen, die in 30 Jahren ein Drittel der bundesdeutschen Bevölkerung ausmachen werden? Wer kümmert sich um uns, wenn wir einmal unser Leben nicht mehr selbstständig bewältigen können? Und vor allem, wie kann eine menschenorientierte Pflege zu Hause, also ambulant, gelingen? Worauf müssen pflegende Angehörige achten, damit sie in den ganzen Anforderungen, Kümmernissen des zu Pflegenden nicht ihre eigenen Bedürfnisse ganz außer Acht lassen? Sonst kann aus der wohlgemeinten menschlichen Pflege zu Hause schnell auch ein Aus der eigenen Kräfte werden. Ganz herzlich freue ich mich und begrüße Sie, unsere beiden Gesprächspartner, Renate Brender, sie ist Sozialarbeiterin, und Frau Gero Müller vom Caritasverband Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald. Frau Gero Müller, Sie sind dort Pflegebegleiterin. Herzlich willkommen hier heute in der Sendung und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, über ein so wichtiges Thema hier auch mit uns zu sprechen.
Ja, guten Tag. Vielen Dank, dass Sie dieses Thema aufgreifen in Ihrer Sendung. Da freuen wir uns sehr.
Ja, schauen wir mal. Und auch Sie sind natürlich eingeladen, die Sie uns zuhören, mit all Ihren Fragen, die Sie auf dem Herzen haben. Können Sie sich gerne hier in dieser Sendung dann auch einmischen. Ich gebe die Hörernummer dann durch, wenn das Hörertelefon dann auch für Sie freigeschaltet ist. Frau Brender, Sie sind Sozialarbeiterin. Seit 30 Jahren arbeiten Sie für die Caritas in der Altenpflege. Sie haben eine Beratungsstelle für ältere Menschen aufgebaut und Betreuungsgruppen im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald eingerichtet. Sie waren dann auch in der Pflegebegleitung für pflegende Angehörige tätig und sind seit Anfang dieses Jahres im Pflegeheim in sozialer Betreuung tätig. Und Sie, Frau Gero Müller, das schließe ich gleich jetzt hier mal hinten an, als Pflegebegleiterin sind Sie ehrenamtlich tätig für den Caritasverband.
Ja.
Sie sind ursprünglich Krankenschwester gewesen, haben 3 Söhne und dann, ja, hat sie auch so ein bisschen das eigene Familienschicksal geleitet. Sie haben ihre Schwiegermutter, die pflegebedürftig geworden ist, gepflegt zu Hause. Sie haben auch einen Bruder mit 30 Jahren verloren. Das heißt, Sie sind mit diesen ganzen Themen auch sehr persönlich schon früh in Kontakt gekommen. Sie wollten eigentlich in Ihren Beruf zurückkehren, haben dann aber einen Kurs für Pflegebegleitung und Familienbegleitung absolviert und begleiten seit 2008, also seit 10 Jahren, Menschen, Familien im Pflegealltag. Und Sie sagen selber, Sie finden diese Arbeit auch sehr erfüllend. Also
ja,
das ist
genau.
Große Herausforderung, wenn ich mal so sagen darf, was Sie denn machen. Denn ich darf vielleicht ganz kurz skizzieren und Sie können mich da auch gerne eines Besseren belehren, wie die Situation in der Altenpflege so heute ist. Ich habe da ein Zitat gefunden von einem Altenpfleger aus Berlin, der so sagt: Na ja, Altenpflege, das wird heute mit einer hohen Arbeitsbelastung einhergehen, mit einer schlechten Bezahlung, mit wenig Freizeit, mit Schichtdienst, mit ständiger Bereitschaft auch einzuspringen. Man hat kaum Zeit für die Patienten. Man hat diesen direkten Körperkontakt mit Menschen, die hilfebedürftig sind. Das mag auch für viele abschreckend sein. Und so schreibt eben dieser Altenpfleger aus Berlin und sagt weiter, wenn Pflege und Geld so eng gekoppelt sind, dass die erzwungene Wirtschaftlichkeit den Menschen nach Pflegegrad und Krankheitsbild definiert, aber eben nicht als Person, ja, wie kann dann eine menschenwürdige Pflege überhaupt noch gelingen? Eben nur, wenn Angehörige mitpflegen? Frau Brenner, was würden Sie sagen?
Ja, also ich würde noch mal gerne sagen, dass ich in der Altenhilfe tätig bin als Sozialarbeiterin, also nicht in der Altenpflege, weil sonst man verwechselt ja immer gerne die Pflege und die Beratung, die stattfindet. Und ich bin in diesem Bereich der Beratung und Unterstützung pflegender Angehöriger, sage ich mal, in den letzten 30 Jahren auch unterwegs gewesen. Das, was Sie ansprechen, diese also Wirtschaftlichkeit gegenüber Menschlichkeit, das ist sicher ein Thema insgesamt in der Altenhilfe. Wenn man so lange in dem Bereich tätig ist, dann weiß man, dass es irgendwann mal noch keine Pflegeversicherung gab und die Pflege und Betreuung der Senioren noch, sage ich mal, nicht nach diesem Wirtschaftlichkeitsprinzip so stark geregelt wurde. Und das hat sich natürlich im Laufe der Jahre sehr verändert. Und wir machen die Erfahrung, dass ein Netzwerk von unterschiedlichen, wirklich unterschiedlichen Menschen, sei es die professionelle Pflege, die Familie, die Freunde, Angehörigen, eben auch ein Netzwerk von Ehrenamtlichen, was sich ja überall auch immer mehr aufbaut, dass wir im Netzwerk stark und unterstützend sein können. Und das ist eben auch ein Bereich, in dem wir jetzt, den wir aufgebaut haben hier im südbadischen Raum, aber letztendlich auch bundesweit mit der Pflege- und Familienbegleitung beispielsweise, dafür mitzusorgen und zu unterstützen, dass ein Netzwerk sich aufbauen kann um die Familie herum oder um den Pflegenden herum. Was mir jetzt einfach auch nochmal wichtig wäre, zu sagen, von wem sprechen wir, wenn wir sagen pflegende Angehörige oder Pflegende. Und dieses pflegende Angehörige sein, das ist ja jetzt mal eine, sage ich, Zuschreibung, eine Rolle, die erstmal so von außen einem zugeschrieben wird. Denn pflegende Angehörige, das können sein Töchter, Söhne, Enkel, Nichten oder eben auch Nachbarn, Freunde. Deswegen sprechen wir immer von pflegenden Angehörigen und Zugehörigen. Und wenn ich in so eine Situation komme, mein Angehöriger, mein Freund oder Freundin wird pflegebedürftig, ist in eine Situation durch einen Unfall, vielleicht durch einen Schlaganfall gekommen, wo man zunächst mal denkt, ja, da ist eine Situation und die geht irgendwann ja auch vorüber. Das kennt ja jeder, dass man mal eine Verletzung hat und dann geht man zum Arzt oder ins Krankenhaus, bekommt eine Reha und dann ja, kommt man wieder auf die Beine und kann wieder teilnehmen am gesellschaftlichen Leben, wie vorher auch. Und dann tritt aber eine Situation ein, dass es eben dann doch nicht mehr sich so verbessert, dass man wieder eintreten kann in sein bisheriges Leben und es entwickelt sich eine Pflegebedürftigkeit oder Hilfebedürftigkeit. Und das sind dann die Situationen, die man eigentlich, sage ich mal so, selbstverständlich automatisch dann reinwächst. Da fühlt man sich zunächst mal gar nicht so in dieser Rolle, ich bin jetzt pflegender Angehöriger, sondern ich bin eben Angehöriger der Freund und das mache ich ja selbstverständlich. Man hat sich ja, wenn man jetzt Ehepartner, Ehepartner ist oder Ehepartnerin, hat man sich ja auch mal versprochen, dass man füreinander da ist. Oder die Kinder haben das Gefühl, jetzt gebe ich ja auch ganz selbstverständlich was zurück an meine Eltern. Die haben für mich gesorgt als Kind viele, viele Jahre und jetzt sorge ich für die Eltern. Und es ist zunächst mal so was Selbstverständliches. Und man wächst da rein und so langsam kommen immer mehr Themen dazu, die man als Angehöriger oder Zugehöriger so übernimmt. Und dann tritt mit der Zeit, kann eben das eintreten, was Sie vorhin so angesprochen haben, dass man in eine Situation kommt, wo man sich selbst immer mehr vernachlässigt, wo man seine eigenen Interessen immer wieder hinten anstellt. Und es kann letztendlich eben dazu führen, dass man, es kann fast bis zur Selbstaufgabe gehen, so eine Pflege und Betreuung von Angehörigen oder Freunden. Und da zu begleiten, zu unterstützen, das haben wir uns so auf die Fahne geschrieben mit der Pflege- und Familienbegleitung und haben da immer wieder die Erfahrung gemacht, wie wichtig und hilfreich Netzwerke sind. Also viele unterschiedliche Ansprechpartner, die man als An- oder Zugehöriger in dieser Pflege und Betreuung sich erarbeitet und sich knüpft sozusagen.
Ja, das heißt, Sie unterstreichen nochmal also den Unterschied, dass Sie jetzt nicht nur in der Altenpflege tätig sind, wo Sie direkt mit den den Zupflegenden Kontakt haben, sondern eben dieser Altenhilfe. Und kann man sagen, dass das auch ein neuer Zweig ist, der sich entwickelt hat, eben auch aus dieser Not heraus, dass vielleicht da heute so auch ein Pflegemarkt entstanden ist, der diesen Wirtschaftlichkeit vor allem im Blick hat und das Menschliche da irgendwie in den Hintergrund tritt und dass natürlich auch die Menschen zunehmend älter werden und dass immer eine größere Not ist, dass man, wie Sie sagen, ja, Sie setzen hier auf Netzwerke, weil das ja erstmal man plötzlich in eine ganz andere Rolle hineinrutscht und das merkt man vielleicht gar nicht als Angehöriger, der jetzt plötzlich vor der Situation steht, einen Angehörigen aus der Familie oder sei es auch Nachbarn, Freunde zu pflegen. Also Sie sagen, man wächst da hinein, aber es ist eigentlich, es gibt ja Pflegedienste, die das mal als Profession, als Beruf machen, die das alles gelernt haben, der Angehörige ja erst einmal nicht. Also man denkt, das ist so selbstverständlich wie Kindererziehung, dass die alles wissen, wie es geht. Und oft muss man ja doch auch sich Informationen beschaffen oder eben, wie Sie sagen, zusehen, dass man sich nicht ganz selbst aufgibt, weil das ja wirklich ja so ein 24-Stunden-Job ist, könnte man sagen. Vielleicht ist das auch so ein bisschen vergleichbar, das Lebensende mit dem Lebensanfang, wo ja Kinder auch ganz auf die Eltern angewiesen sind, je nachdem, wie die Situation ist. Aber nehmen wir da Frau Geromüller mit hinein, also Sie als Pflegebegleiterin, die Sie genau auch das gemacht haben, Familienbegleitung, heraushören, was ist wichtig, worauf kommt es an, wie kann man helfen, unterstützen, dass auch eben diese Angehörigen ein Netzwerk knüpfen können, denn damit mögen Sie ja vielleicht auch überlastet sein, aber vielleicht erst einmal dazu, dass Sie selber in dieser Situation waren, Frau Geromüller, und Sie sagen, heute kommt das oft so rüber, Pflege von Angehörigen, ist das nur eine Belastung oder kann das irgendwie auch das pflegende Familienmitglied und auch der pflegt, kann das auch eine Bereicherung, eine Chance sein? Sie haben das, glaube ich, so wahrgenommen.
Das war so, ja. Und ich muss zuerst dazu sagen, also von meinem Beruf her als Krankenschwester wusste ich natürlich schon, einiges oder vieles, was in der Pflege wichtig ist. Und ich will nur kurz mal sagen, in meiner Pflegesituation war das so, dass ich hatte zwar innerhalb der Familie immer gute Gespräche und aber der Gedanke, dass ich einem Menschen mal meine Sorge, meine Situation mitteilen will, den Wunsch hatte ich einfach, jemand Neutralem zu begegnen und meine Situation mal einfach darlegen will. Und eben dann habe ich von Caritas einen Artikel in der Zeitung gelesen und dann habe ich gedacht, eigentlich ist es gerade diese Tätigkeit, die Pflegebegleitung, was mir damals so bewusst geworden ist, der Wunsch, einfach jemand Neutralem, der mir zuhört, meine Sorge und mitteilen zu können. Und ich in meiner Pflegebegleitertätigkeit, bei mir ist oberstes Gebot das Zuhören. Und ich erlebe das immer wieder von pflegenden Angehörigen, dass sie mir ihre Sorge und Pflegesituation mitteile. Und dann ich höre zu und dann zum Ende des Gesprächs bedanke sie sich, die Menschen. Und ich bin dann überrascht immer wieder, was, wie wertvoll so ein Gespräch ist. Also das gibt mir immer auch sehr viel, obwohl ich es jetzt noch nicht über die Hilfsmöglichkeiten, die es überhaupt gibt, mitgeteilt habe. Aber ein erster Schritt ist immer das Zuhören und die Wertschätzung der pflegenden Angehörigen. Einfach ihnen auf Augenhöhe zu begegnen und ihre Arbeit, ihre Betreuung wertzuschätzen. Mhm.
Ja, und ist das auch so etwas, was Sie dann lernen, was Sie anderen Menschen weitergeben in der Pflegebegleitung? Ebenso, Sie sagen, das Zuhören ist ganz wichtig für Menschen, die Angehörige pflegen, dass überhaupt mal jemand ein offenes Ohr hat für das, was die da tun, für die Nöte, für die Sorgen, was sie umtreibt, dass sie mit jemandem überhaupt mal darüber ganz offen reden können. Gibt es da auch so Leitlinien, das Wichtigste in dieser Begleitung in der Pflege von pflegebedürftigen Menschen, Frau Gero Müller?
Also es gibt gewisse Leitlinien, ja, für uns. Also wir verrichten keine pflegerischen und hauswirtschaftlichen Tätigkeiten, sondern sind in erster Linie für die pflegenden Angehörigen da. Natürlich oft kommt man dann mit dem zu pflegenden Menschen auch in Kontakt, weil einfach die pflegende Angehörige habe oft auch den Wunsch, ach, kommen Sie mal zu mir nach Hause, ich würde Sie gern einladen. Und ja, dann kommt man eben mit dem zu pflegenden Menschen auch in Kontakt. Und was mir jetzt halt ja, wichtig ist immer die monatliche Supervision für uns Pflegebegleiter. Also man trifft sich im Caritas-Haus und tauscht sich aus, wenn jetzt eine Begleitung sehr schwierig ist, dann bespricht man die Situation und es ist dann auch wertvoll, dass man die Gedanken der anderen Pflegebegleiter hört. Es gibt manchmal so wieder Fortschritte durch einfach durch Austausch und ja, Gedanken, die einem vielleicht selber gar nicht so gekommen sind. Und dann geht's einfach wieder weiter. Ich finde es ganz wichtig und wertvoll und bin sehr dankbar über die Supervision.
Das ist also ein wichtiges Hilfsmittel,
ja,
dass man das, was man eigentlich vielleicht möchte, auch durchhalten kann, sage ich mal, dass man diesen Anforderungen dann auch gewachsen ist. Ja, ja. Frau Brinder, nochmal zu Ihnen, fragen wir da einfach weiter, zu Hause alt werden. Ja, das möchte jeder in der eigenen vertrauten Umgebung, eben im Kreis der Familie, soweit die überhaupt vorhanden ist oder zu der man ja gerade vielleicht auch im Alter doch die längsten, die intensivsten, die stärksten, manchmal auch natürlich belastete Bindungen hat, mit denen man ja ein Leben lang alle Höhen und Tiefen vielleicht auch geteilt hat. Eben, wer wünscht sich das nicht? Aber gerade dann, wenn durch Krankheit oder auch Hilfsbedürftigkeit und auch Aufgeben der eigenen Selbstständigkeit und durch Schwäche der zu Pflegende dann auch um Angenommensein, um Würde, um Geborgenheit ringt, das ist ja die eine Seite. Und die andere Seite, die wir heute hier auch in den Fokus stellen wollen, ist eben die Seite derjenigen, die das jetzt übernehmen, die diesen Dienst am Menschen übernehmen, die Angehörige pflegen. Was kommt denn auf die eigentlich zu, so an Fragen, erstmal auch an Organisation, an Vereinbarkeit, auch ja, vielleicht eben auch immer dieses vielleicht Pflichtgefühl und schlechte Gewissen, was man vielleicht als Angehöriger dann dabei auch hat, Frau Brenner?
Mhm. Grundsätzlich ist ja so, dass wenn man so eine Betreuung und Pflege für den Angehörigen immer mehr übernimmt, dann ist es zum einen eben der Mensch, der da ist und den ich betreue und begleite. Und es kommt aber halt natürlich dann auch mit der Zeit, je nachdem auch welches Krankheitsbild vorliegt. Wir haben sehr viel auch mit Menschen zu tun, die eine dementielle Symptomatik entwickeln und letztendlich muss ich dann als Angehöriger, Zugehöriger sämtliche Themen des täglichen Lebens, gell? Also da geht es um die Organisation von Arztterminen, da geht es um die ganze Abklärung mit der Pflegeversicherung, Leistungen zu beantragen, das immer im Blick zu haben, dass regelmäßig Beratungsbesuche vom Pflegedienst stattfinden muss und alle finanziellen Angelegenheiten zu regeln, Rechnungen zu bezahlen. Also da kommt ja ein ganz großer Aufgabenbereich, den der zu Pflegende ja bisher oder früher selbst alles erledigen konnte, das kommt auf den Angehörigen dann mit zu. Also man hat eigentlich so eine Doppelaufgabe. Ich muss für mich selber sorgen und ich sorge für meinen Partner oder für meine Eltern, wie auch immer, für den zu Pflegenden. Und das ist schon ein ganz schönes Päckchen, was ich da so noch mit dazu bekomme. Und da ist natürlich sehr, sehr hilfreich, wenn es die Möglichkeit gibt, im Familien- oder Freundeskreis diese Themen anzusprechen und auch zu gucken, wie können wir uns das vielleicht teilen, diese Aufgaben. Wer kann da was übernehmen? Und das sind jetzt schon wieder so, das ist dann sowas, wo das Thema Pflege und Familienbegleitung auch wieder ins Spiel kommt, dass wir dabei behilflich sind, diese Dinge auch ins Gespräch zu bringen unter der Familie oder im Freundeskreis und zu gucken, wie können wir diese Aufgaben verteilen oder eben auch Brücken bauen zu professionellen Diensten. Also wir stellen immer wieder fest, dass pflegende Angehörige, dass es sehr lange dauert, bis pflegende Angehörige zu beispielsweise Beratungsstelle für ältere Menschen oder Pflegestützpunkte gehen, also diese Aufsuche oder Seniorenbüros gibt es auch. Das ist ja bundesweit ein bisschen unterschiedlich, was für Anlaufstellen, professionelle Anlaufstellen es da gibt. Aber wir stellen immer wieder fest, trotzdem es viele Angebote gibt, auch Beratungsangebote, dass es immer wieder recht lange dauert, bis pflegende Angehörige diese auch in Anspruch nehmen. Und wenn sie es dann machen, dann kriegen wir immer so die Rückmeldung über die Pflege- und Familienbegleitung, aber auch die professionelle Beratungsstelle. Ach Mensch, das hätte ich mal früher wissen müssen, dass es das gibt und dass wir uns dahin wenden können. Und das erhoffe ich mir auch ein bisschen hier von der Sendung, dass viele zuhören und das hören. Da gibt es Unterstützung, da gibt es Hilfe, da gibt es gute Beratungsangebote. Es gibt Kurse, Informationsvortragsveranstaltungen oder Kurse, die man besuchen kann, um auch über die entsprechende Krankheit, über das Krankheitsbild zu lernen. Das erleben wir, dass es immer wieder sehr schwierige Krankheitsverläufe gibt, gerade auch mit den demenziellen Symptomatiken, wo es zu, wie wir das sagen, herausfordernden Verhaltensweisen kommt, dass jemand sehr bewegungsfreudig ist oder dass jemand auch ungehalten reagiert aufgrund seiner Erkrankung und sich von der Persönlichkeit her verändert. Und zu wissen, dass eine Erkrankung dahinter steht, dass es also nicht ein persönlicher Affront ist, wenn jetzt jemand zum Beispiel mit Schimpfwörtern agiert, gell? Da fühlt man sich als Angehörige oft sehr persönlich betroffen und sagt, wie kann der sowas zu mir sagen, gell? Warum ist der jetzt plötzlich so unhöflich und ungehalten? Ich mache doch alles, was ich kann für ihn oder für sie. Und da zu verstehen, dass es das Krankheitsbild ist, was die Menschen verändert und auch Hilfestellungen zu lernen, wie man besser damit umgehen kann, für sich, aber auch für den zu Pflegenden. Das sind einfach ganz, ganz hilfreiche Tipps und unterstützen da sehr. Unsere Fragestellung so grundsätzlich mit der Pflege- und Familienbegleitung, das war ja ein Bundesmodellprojekt, was im ganzen Bundesland auch durchgeführt wurde, war wirklich, wie Sie vorhin schon erwähnten, der Fokus auf die pflegenden Angehörigen, dass der Fokus auf den pflegenden Angehörigen gelegt wird, weil natürlicherweise der hilfebedürftige Mensch, der zu Pflegende, der steht in der Regel ja zunächst einmal im Mittelpunkt, der muss betreut werden, der braucht die Pflege und Unterstützung und der pflegende Angehörige gibt sie und auch die professionellen Pflegedienste, die ins Haus kommen, kommen ja zu dem Pflegebedürftigen, aber jetzt fokussiert kommen sie ja nicht zu dem pflegenden Angehörigen. Und die Angehörigen sind ja immer diejenigen, die auch wichtige Ansprechpartner sind, wenn es darum geht, man braucht Rezepte oder ja, da muss was geregelt werden mit dem Arzt, mit dem Krankenhaus und so weiter. Dann spricht man den Angehörigen an, aber den Angehörigen mal zu fragen, wie geht es Ihnen denn und was bewegt Sie und da auch einen Raum dafür zu geben, das fehlt, geht oftmals einfach unter in dem allgemeinen Alltag und das finden wir wichtig, dass wir das, ja, dass wir da einen Fokus drauf legen und die Möglichkeiten schaffen, dass Angehörige sich trauen, auch und Mut haben, auch zu sagen, also ich brauche da auch für mich einen Freiraum wieder. Und da habe ich auch viele Beispiele. Gell? Mich hat es immer so berührt über die vielen Jahre, wenn ich so eine Betreuungsgruppe organisiert habe und dann Angehörige kamen, da habe ich gesagt, was machen Sie denn jetzt, wenn Sie jetzt die 3 Stunden frei haben? Und wenn ein Ehepartner dann zu mir gesagt hat, ach, wissen Sie was, ich gehe jetzt nach Hause und schlaf mal. Weil jetzt kann ich, das ist die einzige Zeit, einmal die Woche 3 Stunden, wo ich mich mal hinlegen kann und ohne Störung schlafen kann. Also das finde ich unglaublich, gell? Weil es finde ich so berührend, dass diese Liebe auch, die dahinter steht, das für seine Partnerin zu tun, sie zu pflegen, zu betreuen und gleichzeitig so, sag ich mal, bescheiden zu sein, zu sagen, ja, jetzt kann ich mal in Ruhe 3 Stunden mal schlafen und dann hole ich sie wieder ab und dann so, ne? Dann bin ich wieder für sie da. Da habe ich jetzt mal ein bisschen Zeit, Kraft zu schöpfen.
Anderes Bild, was wir in der Gesellschaft gar nicht wahrnehmen, was aber vielleicht dieser Gesellschaft sehr, sehr gut täte, wahrzunehmen, dass es eben wirklich Menschen gibt, dass man sich das gar nicht vorstellen kann, was das eigentlich bedeutet, jemanden, einen Angehörigen zu pflegen, mit wie viel Zeit, mit wie viel Herzblut, mit wie viel Bemühungen und Sorge das überhaupt einhergeht. Und Sie sagen, ja, es gab dieses Bundesmodellprojekt zwischen 2003 und 2008 von der Caritas begleitet, wo genau diese Stellen, diese Pflegebegleitung, Familienbegleitung überhaupt initiiert wurde oder zu Gehör gebracht wurde, dass, wie Sie sagen, dass man das Menschen überhaupt mal kundtut, weil die meisten vielleicht gar nicht wissen, dass es so ein Bindeglied gibt, ebenso Pflegestützpunkte, Beratungsstellen. Sie sagen auch, die werden viel zu spät aufgesucht. Aber es bedarf ja genau dieser Information auch über das Krankheitsbild, wie Sie sagen, dass man da jetzt nicht plötzlich alles ganz persönlich nimmt. Das belastet ja zusätzlich noch. Oder dass man einen Kurs belegt, dass man Gleichgesinnte vielleicht trifft. Und bevor wir jetzt hier den Kreis öffnen und auch Sie mit ins Boot nehmen, die Sie uns zuhören, kurz noch eine Frage an Sie, Frau Gero-Müller, als Pflegebegleiterin, die Sie so einen Kurs absolviert haben. Und wo ja Sie beide eigentlich auch sagen, es ist ganz wichtig, dass man Netzwerke knüpft, aber ich finde, dazu braucht man ja auch erstmal Zeit und vielleicht ist nicht jeder so kommunikativ oder oft sind doch die Menschen auch, ja, sie haben vielleicht gar nicht den Mut dazu, auf andere zuzugehen und um Hilfe zu bitten. Wie kann denn so eine Beratungsstelle dann überhaupt weiterhelfen, wenn sie denn mal überhaupt, also ja, angegangen wurde, wenn mal der Mut, der erste Schritt getan ist, dass jemand, der merkt, oh, ich komme da jetzt alleine nicht mehr klar. Wie geht das dann weiter? Das hört sich ja nach einem auch großen organisatorischen Aufwand an und man hat ja nebenher auch das ganze Bürokratische und ist voll zuständig, also in der Verantwortung eben auch für den Angehörigen. Wie kann man so Netzwerke knüpfen, Frau Gero-Müller?
Ja, es war mir von Anfang an, also ich habe den Kurs 2008 abgeschlossen, dann war es mir von Anfang an ein wertvoller ja, Sinn oder dass ich Netzwerke knüpfe. Ich bin dann mit der Gruppe ISPAN hier im Dreisamtal, das heißt Interessenselbstvertretung pflegender Angehörige, in Kontakt gekommen und bin jetzt seither in dieser Gruppe auch mit tätig. Dann gibt es hier im Dreisamtal ein Netzwerk für Gutes. Das sind mehrere soziale Einrichtungen, Gruppen involviert. Man muss für die Pflege, für die pflegenden Angehörigen ja, sich austauschen und breitfächrig einfach tätig sein für die pflegenden Angehörigen. Es ist wichtig, dass man einem Strang zieht, wenn es um Pflege, um Menschen geht, die Hilfe brauchen. Das war mir sehr wichtig.
Und können Sie vielleicht konkret auch sagen, wie Sie da jetzt noch andere ins Boot geholt haben, wie denn so ein Tag dann aussieht, wer da noch beteiligt ist und wer vielleicht noch kleine Dienste so übernehmen kann?
Ja, man weiß eben, dass die Betreuungskräfte durch die Pflegedienste mit ins Boot geholt werden können. Dann, ich habe das immer wieder sehr positiv erlebt in der Fahrbegleitung, in der Familienbegleitung. Wenn man zum Schluss zusammen an einem Tisch gesessen ist, Kinder, Freunde, ja, dann hat man geschaut, wer kann was übernehmen. Gerade der schriftliche Teil, wo wir ja schon darauf angesprochen haben, dass das in der heutigen Zeit sehr, sehr viel ist und ich denke weiter auch zunimmt, dass das eine Person übernehmen kann. Und es war so ein sehr positives Erlebnis, wie dann Personen sich einfach geöffnet haben. Ja, das kann ich machen. Das mache ich, wo man dann selbst als Hauptpflegender gar nicht oft sich getraut, die Geschwister oder Freunde anzusprechen. Könntest du das übernehmen? Es ist immer gut, wenn es dann eine neutrale Person von außen macht. So habe ich das während der Tätigkeit empfunden. Und das war für mich immer wieder ja, sehr positives Erlebnis, eine Gelöstheit der Situation.
Also ganz wichtig, dass man da eine neutrale Person als Ansprechpartner hat, ja, und dann auch, ja, Mut macht, sich ja an die ein oder andere Schwierigkeit vielleicht heranzumachen, was ja auch dann oft, genau, mit Dingen vielleicht aus der Vergangenheit zusammenhängt, wo man jetzt vielleicht zu dem, genau, einen, zu den besten Draht hat, dass man trotzdem, mhm, aber, Sie sagen ja auch, das als Chance nehmen kann, überhaupt auch wieder die Beziehung auch zur Familie, ja, dadurch wieder zu verbessern oder?
Genau.
Dem wieder ein bisschen Aufwind zu geben. Ja, wir sind hier heute im Gespräch in der Lebenshilfe mit Renate Brender, von der Sozialarbeiterin und in der Altenhilfe, tätig seit über 30 Jahren für die Caritas. Frau Gero Müller ist Pflegebegleiterin, beide vom Caritasverband Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald. Und wir sprechen über das Thema Zuhauseleben bis ins hohe Alter dank Unterstützung von pflegenden Angehörigen. Und wenn Sie uns vielleicht zugehört haben, dann ist Ihnen vielleicht auch die eine oder andere Frage gekommen, oder Sie haben sich in der einen oder anderen Situation wiedererkannt, haben vielleicht auch gemerkt, oh, ja stimmt, ich könnte eigentlich auch mal eine Beratungsstelle aufsuchen oder ich könnte das noch ein bisschen besser ausbauen mit den Netzwerken oder mich besser, vielleicht noch mir bessere Informationen an Land ziehen über die Krankheit oder wie kann ich mir eine Entlastung schaffen? Was mache ich denn in dem wenig verbleibenden Freiraum, den ich habe? Ja, oder auch einfach als Gedankenstütze für Menschen, ja, irgendwo betrifft es uns alle einmal. Und deshalb denke ich, ist es umso wichtiger eben für diese Themen und für die Probleme, der dann und auch vielleicht die Chancen, die damit einhergehen, zu sensibilisieren. Das wollen wir heute hier mit dieser Sendung tun. Und Sie erreichen uns jetzt unter der 089-517-008-008. Das ist also die Hörernummer, unter der Sie jetzt unsere beiden Gesprächspartnerinnen direkt auch erreichen, Ihnen Fragen stellen können. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89-517-008-008. Nach der Musik geht es hier gleich weiter. zu Hause leben bis ins hohe Alter, dank Unterstützung von pflegenden Angehörigen. Über dieses Thema sprechen wir heute hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Name ist Anjuta Inger und ich begleite Sie durch die Sendung, und zugeschaltet als Gesprächsgäste sind heute Frau Brender, sie ist Sozialarbeiterin seit über 30 Jahren in der Altenhilfe, also in der Beratung für die Caritas tätig, und Frau Gero Müller, sie hat einen Kurs gemacht für Pflegebegleiterin, hat selber Angehörige gepflegt und ist dabei, oder der Wunsch ist dabei ganz stark auch in ihr geworden, jemanden zu haben, dem man die eigenen Sorgen schildern kann, die Situation, die Probleme, die sich aus einer Pflegesituation ergeben. Und das hat sie dann dazu bewogen, auch diese Ausbildung, diesen Kurs als Pflegebegleiterin zu machen. Und wir wollen das heute hier auch ein bisschen publik machen, dass es Pflegestützpunkte, Beratungsstellen gibt, insbesondere eben für Pflegebegleitung, Familienbegleitung, wo Angehörige, die in der Pflege sind, sich wirklich Hilfe und ein Netzwerk organisieren können. Ja, rufen Sie uns gerne an unter der 089-517-008-008. Herr Schenk hat das bereits getan und ihn darf ich jetzt herzlich begrüßen hier in der Sendung. Guten Morgen, Herr Schenk.
Schönen guten Morgen, Frau Engert. Schönen guten Morgen, Frau, die beiden Begleiterinnen, sage ich jetzt mal.
Guten Morgen. Guten Morgen.
Ja. Ich bin auch Krankenpfleger und Sozialpädagoge und habe also seit 1976 in diesen Bereichen gearbeitet. Mhm. In Krankenhäusern und so weiter und so fort, in Kinderheimen, in Altenheimen. Und denke, dass also da viel noch zu tun ist. Es hat sich schon viel getan. Ich wollte anfangen damit, dass also Begriffe wie Hilfe, wie Pflege, wie Betreuung und so weiter meines Erachtens gar nicht mehr so in den Vordergrund stehen, obwohl das eigentlich der Sinn der ganzen Angelegenheit ist, sage ich jetzt mal in Anführungsstriche. Für mich sind die Worte Stütze des Einzelnen oder Begleiter eigentlich das Wichtigere, denn derjenige ist ja nicht entmündigt, was noch nach altem Rezept bei vielen Leuten in der Vorstellung ist. Ja, jetzt muss ich den mal und so weiter und so fort. Das kann und geht nicht. Und da wollte ich sagen, dass das Geld in der heutigen Zeit mehr der Vordergrund ist, um zu helfen oder nicht zu helfen, dass nicht die Nächstenliebe das Eigentliche ist. Und da sollte Freundschaft meines Erachtens mal auch richtig gedeutet werden. Und die Gesellschaft lässt sich immer mehr von dem Geld drängen, meine ich. Und da habe ich eine dringende Bitte, dass den Helfenden von der Mutter an, in der Kindesbeziehung, die auch manchmal Hilfe braucht, bis hin zum Sterbenden, alle nötige, wirklich nötige Zuwendung zukommen lassen werden sollte im Rahmen von Nächstenliebe. Aber das Wort ist ja auch sehr in den Untergrund geschlupft. Und da zum Schluss möchte ich noch sagen, die professionelle Hilfe in den Krankenhäusern, Altenheimen und so weiter, auch im häuslichen Bereich, muss nach diesen Kriterien meines Erachtens aufgebaut und bekräftigt werden. Und das sollte der Caritasverband, das sollten die Kirchen und so weiter in vehementen Postulaten, sage ich jetzt mal, tun. Mhm. Denn sonst sehe ich also diese ganze Geschichte, ich sage Geschichte, das soll nicht abwertend heißen, in den Bach runtergehen, denn wir werden immer mehr von den finanziellen Sachen erdrückt.
Ja, vielen Dank, Herr Schenk, für dieses Statement. Also Begriffe wie Hilfe, Pflege, Betreuung, Stütze, Begleitung, das sagen Sie, die sollten eigentlich im Mittelpunkt stehen. Und es geht ja auch um Menschen, die da noch mündig sind. Eigentlich geht es hier auch um einen Akt der Nächstenliebe, aber das wird gesellschaftlich eigentlich gar nicht mehr, wird gar nicht mehr thematisiert. Es geht oft immer dann nur um Pflegestufen, um die Finanzierung des Ganzen. Ja, kann man der Nächstenliebe aber irgendwie auch verordnen oder ist das etwas, was man auf ganz andere Art und Weise wieder neu, ja, vielleicht dafür werben muss, dass das auch was ganz Gutes sein kann?
Darf ich dazu was sagen?
Gerne.
Ich verstehe also meine Begleitung für pflegende Angehörige schon unter dem Gesichtspunkt Nächstenliebe. Und es geschieht ganz viel noch unter dem Begriff Nächstenliebe. Ganz Ehrenamt ist für mich, wenn man auch die Bezeichnung nicht mehr so gebraucht, aber es ist einfach für den anderen Dasein, das ist Nächstenliebe. Also ich sehe das jetzt nicht so, wie soll ich sagen, nicht so duster. Also ich bin einfach auch für den Nächsten da und sehe das auch unter dem Gesichtspunkt Nächstenliebe. Ich arbeite ehrenamtlich und sehe den Menschen zuerst.
Aber ist das was Besonderes, das, was Sie tun? Sie haben das selber erlebt. Sie haben ja gesagt zu dieser Pflege auch der eigenen Schwiegermutter. Sie haben darin einen Auftrag erkannt, das zu tun, auch für andere Menschen. Sie sind ja auch ehrenamtlich als Pflegebegleiterin tätig. Und was ist das, welche Erfahrungen machen Sie? Gibt es eben doch noch viele Angehörige, die so denken wie Sie, die das aus Nächstenliebe tun, für die das vielleicht auch dann irgendwie nicht nur eine Belastung ist, sondern dass es auch zum Leben dazugehört, dass es aber auch Chancen hat, sich einem Menschen zu widmen, diesen Dienst zu übernehmen, dass da vielleicht ganz neue Dinge und auch Qualitäten, die wir sonst im Leben hier gar nicht mehr wahrnehmen, zum Vorschein kommen.
Ja, also ich erlebe das auch im Umfeld. Also ich war noch für mehrere Familienangehörige, für Onkel und Tante und für die eigenen Eltern die Pflegeperson. Und das habe ich jetzt nicht nur als aus Verantwortung gemacht, sondern ich habe einfach gesagt, hier ist der Mensch und habe ihn so genommen, wie der Mensch ist, in seiner Persönlichkeit, mit seinen Eigenschaften. Und das ist für mich einfach Nächstenliebe.
Schön, ja, vielen Dank. Das als Antwort auf Herrn Schenk. Vielen Dank für Ihren Beitrag. Und weiter geht's jetzt zu Frau Frank, mit der ich aus der Nähe von Stuttgart verbunden bin. Ich grüße Sie hier.
Guten Tag. Ich wollte eigentlich aus diesem Grunde bei Ihnen anrufen. Ich pflege nicht direkt, aber ich habe sehr viel Kontakt mit meiner Freundin, die an und für sich mit dem Rollator unterwegs ist, kann nicht mehr weit gehen. Und wenn es Arztbesuche sind, begleite ich sie. Und ich richte meinen Kalender praktisch nach ihr. Und ich habe aber jetzt leider feststellen müssen, dass ich da mich wahrscheinlich selber ein bisschen zu sehr überfordert habe. Ich mache diese Tätigkeit jetzt schon fast 4 Jahre. Und ich möchte mich nicht beklagen und ich möchte auch die Freundschaft nicht aufs Spiel setzen mit meiner besten Freundin. Aber es ist manchmal wirklich, ich muss mich beherrschen, dass ich nicht irgendwie mal ausraste. Und das tut mir sehr, sehr weh. Und wenn das mal passiert, ich raste nicht extrem aus, aber wenn mir das passiert, dann entschuldige ich mich auch gleich bei meiner Freundin. Aber ich habe da immer so ein schlechtes Gewissen. Und jetzt wollte ich eigentlich mal fragen, ich bin ja keine eigentliche Pflegerin, sondern eigentlich mehr eine Hilfe in der Nachbarschaft, also als Freundin, langjährige Freundin. Ich habe natürlich auch Vorteile, dass sie auch, was sie selber noch machen können, mit mir teilt. Also wir trinken zusammen Kaffee, wir machen teilweise Mittagessen zusammen und alles. Ich möchte einfach mal Ihre Meinung haben, weil ich habe das Gefühl, ich habe mich da in eine Abhängigkeit bewegt,
die
ich
Dank,
eigentlich
Frank,
gerne mache.
Da treffen
aber
Sie
ich
natürlich genau
wehtun.
Den wunden Punkt hier, um den es auch heute geht. Mhm. Vielen Dank.
Darf ich was dazu sagen, Frau
Ja, bitte gerne. Sie.
Ja, sehr gerne. Das ist genau das, was wir vorhin ja auch so besprochen haben. Wenn ich das so höre, denke ich, ja, genau so ist es. Man wächst da rein und man hilft und man trifft sich mit der Freundin und dann bringt man sie, begleitet man sie zum Arzt und so weiter und es wird immer mehr. Und irgendwann merkt man, jetzt richtig meinen, wie Sie es gerade geschildert haben, gell? Jetzt richte ich ja meinen Kalender eigentlich jetzt halt nach der Freundin ein und wo bleibe ich da jetzt? Und man hat ja auch so, Sie sprechen von schlechtem Gewissen und es ist was ganz Typisches, was sich da auch einstellt. Darf ich das überhaupt? Darf ich da überhaupt sagen, du, mir wird es jetzt, ich merke, ich habe da kaum Freiräume für mich. Mir wird das jetzt irgendwo auch, wächst mir das über den Kopf, gell? Was können wir denn tun? Also das ist so ein Schritt, diese Thematik auch anzusprechen und da komme ich auch nochmal auf den vorhergehenden Anrufer zurück, der ja auch so gesagt hat, die zu Pflegenden, die sind ja auch für sich selbst verantwortlich und die sollten begleitet werden und nicht betreut. Das habe ich noch so im Ohr, gell, von dem Anrufer davor. Und das ist ja auch was Zentrales, was wir sagen, ja, wir begleiten, wir sind Pflege- und Familienbegleiter. Der Fokus liegt auf der Begleitung. Und so trauen wir uns eben auch oft nicht, jemand, der in eine Situation geraten ist, wie jetzt die Freundin, die da Hilfe braucht und Unterstützung, auch mal zu sagen, du, ich helfe dir sehr, sehr gerne, ich mache das, weil du meine Freundin bist und weil ich dich lieb habe. Und gleichzeitig merke ich, mir fängt es an, so über den Kopf zu wachsen. Was können wir denn da tun? Und sich da in so einer Situation wirklich, wie es Frau Gehromüller vorhin auch geschildert hat, Unterstützung über das Gespräch zum Beispiel jetzt über Menschen, die in einem Seniorenbüro arbeiten oder beim Caritasverband gibt es ja auch immer verschiedene Angebote an Beratungsdiensten, dass man sich an solche Leute wendet und sagt, ich komme da, bin da jetzt in so einer Situation, wo ich vielleicht alleine mit der Freundin nicht so weiterkomme. Was gäbe es denn noch für Möglichkeiten in dieser Situation zu unterstützen, sodass ich da auch wieder so, ja, meinen Kalender, sage ich mal, so in meiner Hand habe, gell? Und auch wieder aktiv werde und mich aktiv um meine Angelegenheiten kümmere und dadurch auch für mich wieder das Gefühl entsteht, ich kann mein Leben wieder organisieren, so nach meinen Wünschen.
Und das heißt, ist was ganz Wichtiges. Frank, würden Sie auch sagen, dass jetzt automatisch eine Anspruchshaltung ja entstanden, also die Freundin erwartet es, dass Frau Frank dann immer kommt und dann wird es irgendwann zu viel. Könnte sie sich hinwenden jetzt in Fellbach bei Stuttgart? Können Sie da ganz konkret was sagen?
In Fellbach bei Stuttgart gibt es auf jeden Fall auch Pflege- und Familienbegleitung, also in dem Raum. Es gibt eine Internetseite, wenn Sie die Möglichkeit hätten, da drauf zu gehen, www.netzwerk-pflegebegleitung.de. Und wenn Sie da drauf gehen, können Sie dann die Pflegefamiliebegleiter in Ihrer Region finden, wenn Sie da die Postleitzahl eingeben. Das habe ich jetzt so nicht parat, kann ich jetzt gerade nicht so sagen, aber über diese Homepage könnten Sie das finden. Und auf jeden Fall würde ich Ihnen gerne auch empfehlen, natürlich über den örtlichen Caritasverband dort mal anzurufen und die entsprechende Beratungsstelle dort aufzusuchen.
Und ich auch tätig und mache auch manchmal noch Geburtstagsbesuche und etc. Und jetzt ist es aber so, das Ehrenamt selber, was ich noch nebenher mache, ich spiele zum Beispiel bei alten Leuten in unserem Heim jeden Mittwoch praktisch so Volkslieder singen, ja. Begleite ich am Klavier. Aber das macht mir eine solche Freude, dass ich das eigentlich gar nicht missen möchte. Verstehen Sie? Ich merke, ankommt bei den alten Leuten und die ich selber persönlich sehr gut jetzt kenne, durch das, dass ich das schon längere Zeit mache. Und es bringt mir so viel, das glauben sie gar nicht.
Doch, das glaube ich Ihnen. Und das ist auch ganz wichtig, dass Sie das beibehalten und dass Sie solche Dinge nicht aufgeben, gell? Jetzt für die, also sagen wir anstelle der Unterstützung, die sich da entwickelt, weil in der Regel ist ja so, der Unterstützungsbedarf, der steigt einfach dann auch an im Laufe einer Erkrankung, ne? Und da ist ganz wichtig, dass Sie das für sich beibehalten, dass Sie sagen, das ist mir so wichtig, das muss ich beibehalten. Und wenn dann Unterstützung bei der Freundin in der Zeit nötig ist, dann müssen wir andere Möglichkeiten finden, ja. Dann sind so Fragen halt auch, das hat sie jetzt, ist sie schon irgendwo in, vielleicht in einer Situation, wo sie einen Pflegegrad hat oder hat sie es schon oder wäre es vielleicht wichtig, das mal abzuklären. Da müsste man dann auch eben mit einer Beratungsstelle oder mit einem Pflegedienst den mal hinzuziehen. Vielleicht gibt es den Caritas-Pflegedienst oder einen anderen, den sie hinzuziehen können, um sich da einfach auch nochmal vorher ein Bild zu machen. Macht es Sinn? Aber sich über diese Fragestellungen mit der Freundin zu unterhalten und zu sagen, das sind jetzt so die Schritte, die man mal so in die Wege leiten sollten,
also Sie machen um zu klären. Mut, gell? Sich da auch breiter aufzustellen. Und
auf jeden
da
Fall.
Höre ich auch so heraus, wie Frau Gierumüller auch sagte, manchmal braucht es eine neutrale Person, dass wir da dieses schlechte Gewissen und in dieser Verantwortung, in der man dann der Freundin gegenüber schon steht, dass man da auch wieder einen kleinen Rückschritt machen kann oder sich noch andere Zusatzhilfe holen kann, dass man nicht ganz alleine letztendlich dann da steht. Alles Gute, ich danke Ihnen herzlich, Frau Frank, und auf Wiederhören.
Auch Ihnen in Ihrer Arbeit viel Erfolg und eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit. Dankeschön.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Ihnen auch. Dankeschön.
Ja, weiter geht es an den Bodensee. Da sind wir jetzt mit der Frau Keller verbunden. Die möchte ich jetzt hier auf Sendung nehmen, weil sie schon länger wartet. Guten Tag, Frau Keller.
Guten Tag. Ich habe eine Frage. Meine Schwester pflegt seit Jahren ihren Mann. Sie geht selber jetzt auf 80 zu und kommt einfach auch total an ihre Grenzen. Die Frage ist, ist von der Pflegeversicherung etwas vorgesehen, dass auch die pflegenden Angehörigen entlastet werden können?
Ja, vielen Dank für diese konkrete Frage auch zur Pflegeversicherung. Frau Brindler vielleicht?
Also ich verstehe jetzt so, dass die Frage ist, kann die ältere Dame, die jetzt ihren Mann pflegt, gell, so habe ich es verstanden, zum Beispiel mal in Kur gehen oder sowas. Ich glaube, in die Richtung geht die Frage, gell?
Ja.
Und da gibt es in der Tat über die Krankenversicherung der älteren Dame müsste man dann auf jeden Fall eine Unterstützung. Also es gibt zum einen gibt es Möglichkeiten, dass eben auch ambulante Angebote, dass sie Thermalbad oder Massagen oder solche Dinge halt auch bekommen kann. Aber es gibt auch speziell, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, entweder für die pflegende Angehörige oder sogar auch für pflegende Angehörige mit den zu Pflegenden. Also auch das gibt es, dass es Einrichtungen gibt, die Kuren für pflegende Angehörige anbieten und gleichzeitig auch so, sage ich mal, diese Kurzzeitpflege für den zu Pflegenden, weil das ist ja oft dann auch so was, was pflegende Angehörige davon abhält, für sich was zu tun, zum Beispiel in eine Kur zu gehen oder vielleicht mehrmals die Woche für sich therapeutische Anwendungen in Anspruch zu nehmen, weil sie in der Zeit nicht sich sorgen um den Pflegenden, um den zu Pflegenden. Und da gibt es eben auch Möglichkeiten über die Pflegeversicherung, dass der, in dem Fall der Ehemann, entweder stundenweise zu Hause auch Anspruch hat auf eine Person, die dann die Ehefrau in der Zeit vertritt, oder dann eben auch, wenn es längere Zeit ist, eine Kurzzeitpflege in einer Einrichtung oder auch zu Hause jemanden, der dann vielleicht zu Hause wohnt und den zu Pflegenden betreut in der Zeit. Also da gibt es eigentlich, finde ich, schon einiges, was die Pflegeversicherung, Krankenversicherungen da anbietet, weil das ja doch auch, denke, das ist schon angekommen, auch bei Gesetzgeber und der Pflegeversicherung, dass die pflegenden Angehörigen da unterstützt werden müssen. Also da muss man dann die entsprechenden Anträge halt stellen und da wieder auch wichtig, dass man über einen Pflegestützpunkt, über eine Beratungsstelle geht, also dass man sich da auch wieder Unterstützung holt, dann funktioniert es in der Regel besser.
Ist das der Caritasverband, der örtliche, oder? Wo man da die
Bodenseekreis auf jeden Fall, auch der örtliche
Bodenseekreis.
Caritasverband, die habe, sie kommen, sie habe ja, glaube ich, war doch jetzt so, dass sie irgendwo vom Bodensee her, gell, dass sie da in
Ja,
der Gegend sind.
Friedrichshafen, ja.
Und da gibt es auf jeden Fall, werde sie beim Caritasverband da auch Beratungsangebote finden, die ihnen da weiterhelfen können, ja.
Vielen Dank, Frau Keller. Gut, dass Sie
Und
diese
ich habe noch
Frage
mal
hier
eine Frage.
gestellt haben. Ja, bitte.
Ja, stimmt es, dass also das Pflegegeld, Pflegestufe 4, das Pflegegeld, wo er bekommt, bekommt also die Sozialstation, die ja auch kommt, ja. Aber die Angehörigen bleiben dann auf der Strecke. Also
Ja, Sie sprechen jetzt, ja, das ist auch nochmal so ein Thema, gell, wie wird es eigentlich vergütet, die Pflege, die wir da leisten als Angehörige oder Freunde? Und es ist in der Tat so, Pflege ist schon sehr teuer. Wir haben vorhin immer wieder so diese Wirtschaftsaspekte angesprochen. Und ja, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, dass man diese finanziellen Unterstützungen von der Pflegeversicherung in Anspruch nehmen kann. Das ist entweder eine Geldleistung, die wird dem Pflegebedürftigen oder dem Versicherten dann bezahlt aufs Konto und er kann davon, von dieser Geldleistung bei Pflegestufe oder Pflegegrad 4, wären das jetzt zum Beispiel 728 €, die man als Pflegegeld bekommt. Über die kann ich dann verfügen, die kriege ich aufs Konto. Wenn aber so dieser, sag ich mal, Unterstützungsbedarf wächst und wie gesagt, die 80-jährige Dame kann ja bestimmte Aufgabe aufgrund wahrscheinlich auch ihre körperliche Situation auch gar nicht vielleicht übernehmen, dann muss man auf einen professionellen Pflegedienst gehen. Der kommt dann ins Haus und rechnet seine Leistung, die er erbringt, rechnet er direkt mit der Pflegekasse ab. Das nennt sich dann Sachleistung. Und je nachdem, wie oft so ein Pflegedienst ins Haus kommt, dann schöpft er diese Sachleistung aus. Das wären jetzt zum Beispiel beim Pflegegrad 4 1.612 € Sachleistung. Und wenn so ein Pflegedienst, sagen wir mal, jede Woche, jeden Tag zwei, dreimal ins Haus kommt, dann ist dieser Betrag dann in der Regel wirklich auch ausgeschöpft. Da gibt es dann noch andere Möglichkeiten über die Verhinderungspflege, Kurzzeitpflege, den Entlastungsbetrag. Da kann also ein Pflegedienst dann auch noch drauf zurückgreifen, wenn jetzt diese Sachleistung erschöpft ist. Es ist ein sehr kompliziertes System. Deswegen ist auch umso wichtiger, das merkt man, wenn ich jetzt darüber spreche, es gibt unterschiedliche Töpfe in der Pflegeversicherung, die man sozusagen anzapfen kann, um dann die Pflege und Leistungen, die man benötigt, bezahlen zu können. Und da ist wirklich ganz wichtig, dass man sich von einer professionellen Stelle, Beratungsstelle, Pflegestützpunkt oder Pflegedienst, ganz ausführlich beraten lässt und die stellen einem dann auch die Kosten zusammen, was das kostet und was man eventuell noch an Geldleistung übrig hat oder was man vielleicht sogar noch privat dazu bezahlen muss. Also so sieht es aus und in dem Fall, wie Sie es schildern, schöpft der Pflegedienst eben diese Sachleistung aus. Das heißt, es bleibt in dem Fall nichts übrig für die Angehörige, für den Pflegebedürftigen oder die Angehörige, das in irgendeiner Form dann auch noch zu vergüten. Das ist so. Mhm. Und das ist Vielen schon Dank. Sehr häufig so.
Frau Keller, für diese Frage, für den Anruf, alles Gute Ihnen an den Bodensee.
Ja.
Das heißt also, ja, diese ganze Pflegeversicherung, da sind wir wieder am Ende der Sendung so angelangt bei dem Ausgangsthema, dass dieser Pflegemarkt doch sehr stark so von der Wirtschaftlichkeit her abgegriffen wird und dass oft dann gar nichts mehr übrig bleibt, auch vielleicht noch für Leistungen, die man ja auch noch erbringen muss, müsste als pflegender Angehöriger, jetzt mal ganz abgesehen davon, von dem, was man selber leistet. Das wird ja hier nicht berücksichtigt, oder?
Ja, also es ist einfach, die Pflege ist kostet Geld. Und es ist, finde ich, auch sehr teuer, was die Pflege kostet. Wir sind in diesem System, wenn wir professionelle Pflegekräfte in Anspruch nehmen müssen, dann müssen die eben auch entsprechend bezahlt werden. Wir kennen ja die Diskussion auch, wie wichtig das ist. Und entsprechend sind da die Preise in der Pflege dann auch relativ hoch. Also ob das jetzt ambulante Pflege ist oder dann auch in einem Pflegeheim, die sogenannte stationäre Pflege, das ist so. Und man hat schon, also wir haben ja jetzt in den letzten Jahrzehnten hat sich ja die Pflegeversicherung sehr stark weiterentwickelt und man hat schon auch jetzt in der Pflegeversicherung sag ich mal, so einen Bereich auch entwickelt, der ist aber schon auch aus meiner Perspektive noch unterentwickelt, der darf sich auf jeden Fall noch weiterentwickeln, aber immerhin hat es sich so weit entwickelt, dass auch die pflegenden Angehörigen, wenn sie, also das ist meistens halt in dem Alter, die Voranruferin hat ja gesagt, das ist die 80-jährige Dame, betreut ihren Ehegatten. Und aber für diejenigen, die beispielsweise noch im Beruf stehen als Angehörige, die können auf jeden Fall sich diese Pflege, wenn sie ein bestimmtes Maß dann auch hat, bei der Pflegeversicherung können die sich Rentenversicherungsbeiträge können da zum Beispiel übernommen werden. Oder wenn man im Beruf ist, kann man auch mittlerweile einige Tage im Jahr frei bekommen, also gesetzlich geregelt, kann man dann zum Arbeitgeber gehen, sagen, ich habe hier meine pflegebedürftige Mutter oder Ehegatte und egal, wer es ist. Allerdings bei Freunden wird es schwierig, die gehören schon wieder nicht mehr dazu unter den Passus. Da ist zum Beispiel auch noch, finde ich, Verbesserungsbedarf notwendig. Aber man kann auf jeden Fall dann sagen, ja, ich muss jetzt das regeln, ich brauche jetzt mal 3 Tage frei und kann dann zum Arbeitgeber gehen und da versuchen, das mit dem Arbeitgeber zu klären. Gesetzlich ist es festgeschrieben, dass es das gibt. Aber in der Praxis ist es eben noch sehr holprig. Man muss dann zum Arbeitgeber gehen und muss mit dem, sag ich mal, das aushandeln, dass man es dann auch nehmen kann.
Also ein hochkomplexes Thema.
Hochkomplex.
Das sehen wir heute und, alles hier gar nicht mehr behandeln können. Wir sind genau. Am Ende der Sendezeit jedenfalls schon angelangt. Und sicherlich eine wichtige Frage noch wäre, wie sieht die Pflege in Zukunft aus? Ich glaube, das müssen wir in einer nächsten Sendung dann ausführlicher vielleicht nochmal ansprechen. Klären. Mhm. Ganz kurz, ein paar Sekunden, bleibt Ihnen noch ein Wort für einen Abschluss. Haben Sie noch was Ihnen ganz wichtig ist, vielleicht auch Frau Gehrumüller, was Sie den Hörern mit also, auf den Weg geben möchten?
Ich würde einfach gern allen, die zuhören, mitgeben, dass sie auf jeden Fall viel über die Situation sprechen, in der man steht, dass man professionelle Stellen aufsucht, dass man aber auch im Freundeskreis, in der Familie über die Situation spricht. Das ist was ganz Wichtiges, dass man sich den Mut fasst und eben auch sagt, komm, wir setzen uns mal jetzt zusammen. Ich habe da die und die Themen und das ist wichtig, dass wir das miteinander besprechen. Das ist unsere Erfahrung, dass das so hilfreich ist. Und wenn man so das Gefühl hat, ich schaffe es irgendwie alleine, dann sich da Unterstützung zu holen und eine Stelle anzurufen und zu sagen, so sieht's aus. Ich bin in der Situation und ich merke, ich komme da an meine Grenzen. Und tun Sie das rechtzeitig, informieren Sie sich rechtzeitig, gleich wenn irgendwie die Situation vielleicht entsteht, warten Sie nicht so lange. Das würde ich sehr gern mitgeben.
Vielen Dank Ihnen beiden, Frau Brender und Frau Geo ja. Müller vom Caritasverband Landkreis Breisgau Hochschwarzwald, dass Sie heute hier zu Gast waren, sich die Zeit genommen haben und auch ja für diese Angehörigen gesprochen haben, für das, was sie leisten, für das, was sie tun, heute zum Thema Zuhause leben bis ins hohe Alter, dank Unterstützung von pflegenden Angehörigen. Alles Gute Ihnen bei Ihrer wertvollen Arbeit und auf Wiederhören.
Vielen Dank. Auf Wiederhören.
Wenn Sie weitere Informationen möchten, dann können Sie das natürlich auch gerne. Sie können den Hörerservice kontaktieren unter der 08328921110 ist die Nummer. Sie können aber auch gerne, wenn Sie auf unsere Homepage gehen, diese Sendung noch einmal nachhören, entweder in der Wiederholung heute um 23 Uhr oder bei uns in der Mediathek können Sie sich diese Sendung gerne herunterladen. Ich danke Ihnen recht herzlich fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Ihre Anjuta Engert.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.